NDR Kultur à la carte.
Heute mit Juliane Bergmann. Er war viele Jahre wenig erfolgreich Tanzmucker, heute hingegen ist er sehr erfolgreich, vor allem als Schriftsteller, Humorist, inzwischen auch Kinderbuchautor, Ballermann, Schlagersänger, Business-Ratgeber. Und jetzt interpretiert er zum ersten Mal einen hochkarätigen Literaturklassiker neu. Heinz Strunk ist heute mein Gast in NDR Kultur à la carte. Hallo und herzlich willkommen, Herr Strunk.
Hallo, guten Tag.
Wir kennen aus dem Kino das Phänomen der Fortsetzung seit vielen Jahrzehnten. Rocky, Rambo, Der Pate, Star Wars. Hier reiht sich ganz folgerichtig Ihr neues Buch ein. Auf dem Buchcover von Zauberberg 2 sehen wir den Titel in der Schriftart von Terminator 2. Was hat Ihr Buch mit diesem Schwarzenegger-Film zu tun?
Selbstverständlich gar nichts. Das war ein Einfall, den ich hatte vor 7 Jahren. Da hatte ich die Idee Zauberberg 2 und genau dieser Schrifttype. Die Idee, der Einfall war noch überhaupt nicht mit Inhalt gefüllt, sondern hat sofort Eingang gefunden in meine kleine Ideensammlung. Und immer wenn ich da reingeschaut habe, dachte ich, das ist irgendwie flashig. Das müsste man eigentlich mal machen. Das Vorhaben, das war so anspruchsvoll und so zeitaufwendig und rechercheaufwendig, dass ich das erstmal so vor mich hergeschoben habe. Also vor allen Dingen auch in ein Sanatorium zu gehen, um die Abläufe und so weiter und was das mit einem macht, kennenzulernen. Und deswegen habe ich es geschoben, geschoben, geschoben.
Eine Fortsetzung eines der größten Romane des 20. Jahrhunderts. Ist das selbstbewusst oder schon größenwahnsinnig?
Also ich meine jetzt, 20 Jahre ist es Fleisch und mein Gemüse her und ich glaube, dass ich mir das in der Zwischenzeit durch harte Arbeit und auch vielleicht ein wenig Talent.
Sie dürfen das.
Das nötige literarische Rüstzeug drauf geschafft habe, dass das nicht nur ein müder kleiner Witz ist mit dem Zauberwerk 2, sondern dass ich das, natürlich ist der Anspruch, keine Parodie oder irgendwas ähnliches zu schreiben, was ja auch Quatsch wäre. Ein Buch, was 100 Jahre alt ist, dann schreibt man keine Parodie mehr. Sondern ist, ich würde schon sagen, das ist eine Hommage. Ich war vor 3 Wochen freundlicherweise eingeladen bei den Thomas-Mann-Tagen in Lübeck. Und der Herr Präsident hat mir freundlicherweise ein Blurb zur Verfügung gestellt, der da lautet: Heinz Strunk schafft das Unmögliche. Er bleibt sich beim Schreiben selber treu und schafft gerade deshalb einen neuen Zauberberg, an dem auch Thomas Mann seine Freude gehabt hätte.
Thomas Mann und Sie erzählen jeweils die Geschichte eines Mannes im Sanatorium bzw. in der Heilanstalt. Exakt 100 Jahre nach dem Zauberberg, der erschien am 28. November 1924, da liefern Sie Ihre Version ab. Ein ziemlich cleverer Marketing-Move von Ihnen, weil jetzt ja jeder in diesem Jubiläum auf den Thomas Mann und auch auf Sie springt. Von wie langer Hand war das geplant? Sie sagen gerade, 7 Jahre ist die Idee her.
Genau, 7 Jahre ist die Idee her, aber ich wusste überhaupt nicht, dass der Zauberwerk 100-jähriges Jubiläum hat jetzt in diesem Jahr. Und ich wurde vor circa 3 Jahren von meinem Freund Edo Rehns, seines Zeichens Kulturredakteur bei der FAZ, darauf hingewiesen, dass nun der Zauberwerk 100 Jahre alt wird. Und da dachte ich, wenn ich mir diese einmalige, wirklich einmalige Chance entgehen lassen würde, das wäre gerade so fahrlässig. Und da habe ich dann, also da ist die Entscheidung gefallen, mich daran zu wagen an dieses Projekt. Also ich bin dann ins Sanatorium gegangen und habe dann ausführlich recherchiert, natürlich den Zauberberg sehr intensiv gelesen und dann mit der Arbeit begonnen, sodass ich gerade jetzt eben pünktlich fertig geworden bin.
Über das Stoffe finden, über Schreiben, über die Schönheit des Unschönen, über Humor und Ernst sprechen wir in dieser Stunde. Wir hören zuerst Musik von George McRae mit Rock Your Baby von Harry Wayne Casey und Richard Finch. Ich habe mal in der Süddeutschen gelesen, dass dieses Lied Sie an erste Verliebtheiten erinnert.
Nee, nicht an erste Verliebtheiten, das war ein Höhepunkt einer gewissermaßen vorpubertären Liebe. Ich war 4 oder 5 Jahre in ein Mädchen verliebt, Petra hieß sie. Und es ist ein einziges Mal auf einem Klassenfest zu einer sowas wie einer körperlichen Nähe gekommen, nämlich dass wir zu diesem Titel einen Engtanz gemacht haben. Und das war einer der unvergesslichen Höhepunkte meiner Jugend.
Thank you.
George McRae mit Rock Your Baby mit mir im Studio ist Heinz Strunk. Ich habe schon erwähnt, bei Ihnen hat sich der Erfolg etwas Zeit gelassen. Der Durchbruch, der kam erst, als Sie Ihre Tanzmucker-Erfahrungen Fleisch ist mein Gemüse verarbeitet haben. Da waren Sie 40, das ist jetzt 20 Jahre her. Das Buch wurde ein Bestseller. Es gibt gefühlt nichts, was Ihnen heutzutage nicht gelingt, habe ich zumindest das Gefühl. Als Musiker, als Humorist, als Autor. Sie waren gerade Drehbuchautor und Hauptdarsteller bei der Amazon Prime-Serie Last Exit, Schinkenstraße. Die Käsis ist ihr erstes Bilderbuch. Ihr Musiktheaterstück Cool Haze nach Kleist Michael Kohlhaas. Da stand mehrere Saisons nacheinander am Hamburger Schauspielhaus auf dem Spielplan. Bei diesem Output, Sie merken schon, geht mir fast die Puste aus. Heinz Strunk, sind Sie ein Arbeitstier?
Also jedem Menschen stehen täglich 16 Stunden Zeit zur Verfügung und ich glaube, ich nutze die Zeit relativ gut. Also ich habe mir in den 40 Jahren Berufsleben 20 Jahre quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit, wie Sie schon so gesagt haben, und 20 Jahre jetzt dabei, habe ich mir das angeeignet. Ich kann ganz gut schlechte und gute Ideen unterscheiden. Und mittelmäßige Ideen lasse ich gleich die Finger von. Bei mir kommt es so gut wie nie zu einem Ausschuss. Also ich habe nie irgendwie das, dass ich einen Text schreibe und dann kommt der in den Papierkorb oder so. Das klingt immer so unbescheiden, wenn man das so von sich so sagt, aber das mit der Effizienz, das stimmt.
Ich das muss heißt, Sie wissen immer schon, dass es was wird? Es kommt nie was in den Papierkorb?
Ja, genau. Ich arbeite so lange daran, ich bin so Terrier-mäßig, beiße mich so lange daran fest. Also Literatur hat ja in erster Linie mit Stil zu tun. Also man muss eine gute Idee haben, aber es geht ja um die Sprache. Und da muss man halt so lange, oder ich, an der Sprache feilen, bis das die Form hat, die dann später veröffentlicht werden kann. Was Sie eben sagen mit den Erfolgen, das stimmt ja nun leider nicht. Also wenn Sie die genannten Beispiele der Käsis, also eine Art Kinderbuch oder eher All-Age-Buch, Bilderbuch genannt haben, das war ein Flop, muss man einfach mal so sagen. Und Last Exit Schinkenstraße ist zwar ganz gut angekommen, wie man so sagt, in meiner Bubble oder in der, das heißt, es wird von dieser Serie auch keine Fortsetzung geben. Mhm. Aber es hat offensichtlich nicht gereicht, dass ich sozusagen in den Mainstream diffundiere und damit auch die echten Ballermann-Touristen oder die Leute, die am Ballermann fahren, abgeholt habe. Das ist offensichtlich nicht passiert. Und da könnte ich Ihnen aus den vergangenen 20 Jahren Beispiele zuhauf nennen. Aber ich habe immerhin auch eine Quote von, sagen wir mal, einem Viertel, wo es eben was geworden ist.
Stichwort Arbeitstier. Kommen wir zu Ihrem neuen Buch Zauberberg 2. Der Protagonist, das ist Jonas Heidbring, Mitte 30. Der hat ein Software-Startup groß gemacht und verkauft. Er sagt, jetzt hatte ich die Taschen voller Geld und war frei. Freier geht's nicht. Sehen Sie das auch so? Macht Geld frei?
Ja, das würde ich schon sagen. Also es ist ja objektiv so, dass man dann gewisse Notwendigkeiten und Zwänge, die kann man ablegen. Aber siehe Jonas Heidbring, er kann nichts damit anfangen. Es ist ja wie immer, also wenn Autoren behaupten, sie hätten mit den Figuren nichts zu tun, das ist eine Lüge. Ich habe natürlich sehr viel mit Heidbring zu tun und mir geht es tatsächlich ähnlich. Also finanziell leide ich schon seit längerem keine Not mehr, aber darum geht's in meinem Leben nicht.
Jetzt sagen Sie es gerade schon, der Jonas, Ihre Hauptfigur, der ist nicht glücklich, der ist zwar finanziell abgesichert, hat aber Depressionen und eine Angststörung und begibt sich deshalb in eine psychosomatische Klinik in einem Schloss in Mecklenburg-Vorpommern an der Grenze zu Polen. Statt jetzt also oben in den Schweizer Bergen, so wie Thomas Mann seine Geschichte platziert hat, wählen Sie die Weite und den Horizont und Sumpfigkeit und Pampa. Wie haben Sie diesen Ort für Ihre Geschichte gefunden?
Gefunden habe ich den, der ist ja fiktiv, der Ort. Ich hatte nur bei meinen Überlegungen, das war ein ganz wichtiger Teil der Arbeit oder des Überlegens, wie unterscheidet sich mein Zauberberg vom Original und wo sind die Übereinstimmungen? Und da dachte ich, also auf jeden Fall ist es notwendig, dass es eben nicht auch in den Bergen spielt oder einem ähnlichen Umgebung, sondern eben bei mir im platten Land. Und das war relativ schnell, war das mir klar, dass das in diesem Niemandsland, ich habe es da Polen-Randgebiet genannt. Und dann bin ich da ja hingefahren und habe mir das angeschaut, um zu wissen, wie das da aussieht. Und so ein paar Sachen habe ich dazu konstruiert mit den Sümpfen, die unendlich über Polen bis nach Russland reichen. Die gibt es so wohl nicht, aber das war mir wichtig, dass ich also da auf jeden Fall einen Kontrapunkt setze zum bergigen Original.
Was hat Sie am Kosmos Klinik Sanatorium gereizt?
Zum einen ist es so, dass es ja mit dem Siegeszug der Antibiotika keine Lungenkliniken mehr gibt. Die sind ja geschlossen worden oder wie der Zauberberg, das Originalschauplatz, in ein Hotel umgewandelt. So lustig ich das finde mit den Liegekuren, den vielen, die im Zauberberg geschildert werden, finde ich das Thema psychosomatische oder überhaupt psychische Erkrankungen viel ergiebiger und natürlich auch viel zeitgemäßer. Also es gibt keine Lungenklinik mehr. Was soll ich da jetzt so tun, als gäbe es heute noch eine Lungenklinik? Das wäre ja albern. Und ich kenne mich in dem Bereich psychischer Störungen ganz gut aus. Und deswegen war es wirklich naheliegend, das in eine derartige Klinik zu verlegen.
Sie haben es am Anfang schon angedeutet, Sie haben recherchiert, Sie sind in eine Klinik gegangen.
Ja.
Wie sah das aus?
Naja, ich war als Selbstzahler, habe ich mich beworben um einen Platz in der Klinik. Ich wurde gerne genommen und war dann tatsächlich aber auch nur 10 Tage dort. Also es wiederholt sich ja wöchentlich, ne, die Therapien und so. Und mir war es wichtig, die Abläufe kennenzulernen und auch, wie man sich fühlt, wenn man da allein oder fremd. Das ist ja eine Erfahrung, die habe ich ja seit meiner Jugend, als ich auf Klassenreise oder Jugendfreizeiten gegangen bin, habe ich ja nie wieder gemacht, dass man sich in so einer Hierarchie oder in so einem Soziotop irgendwie behaupten muss. Und das war unbedingt essentiell wichtig dafür. Und natürlich auch diese Therapien einmal mitzumachen. Das war nicht ganz einfach, das so darzustellen, die Therapien, dass es nicht komplett albern oder lächerlich gemacht wird. Weil die Therapien da, wie sie sich wahrscheinlich auch in anderen psychosomatischen Kliniken täglich abspielen, sind schon so, dass man denkt, naja, ob das hilft, ich weiß es nicht.
Waren Sie da als Undercover-Patient unterwegs?
Ja,
also
natürlich.
Das werden Sie doch alle erkannt haben.
Nein, also ich bin ja, ich bin nicht Günther Jauch. Ich bin in meiner, ich hatte vorhin schon das Wort Bubble erwähnt, da kennt man mich, aber wenn ich über die Mönckebergstraße gehe oder irgendwo, ich bin einfach nicht gesichtsbekannt. Ich konnte da undercover hin.
Finden Sie das gut oder schlecht, dass Sie nicht gesichtsbekannt sind?
Das finde ich sehr, sehr gut.
Schon bei Thomas Manns Zauberberg, da passiert ja nicht besonders viel, aber immerhin, es gibt die Andeutung von Sex, es gibt eine Liebesgeschichte, es gibt ein Pistolenduell, es gibt Diskussionen über Weltpolitisches. Sie drehen an dieser Schraube Ereignislosigkeit nochmal, Sie drehen die Schraube nochmal einen Ticken fester und bei Ihnen passiert wirklich noch weniger. Das konzentriert sich vor allen Dingen auf den Klinikalltag, auf monotone, wenig aufregende Therapiesitzungen, Gespräche, Spaziergänge. Wie wenig Handlung hält so ein Buch aus?
Also ich muss da einfach mal deutlich widersprechen.
Bitte.
Es gibt bei mir vor allen Dingen im letzten Drittel gibt es sich überstürzende Ereignisse, nämlich der Umstand, dass dieser Klinik offensichtlich wirtschaftlich nicht gut geht und immer weniger Patienten anwesend sind. Und dann, dass zwei Patienten auf unerklärliche Art und Weise verschwinden und die Klinik am Ende dicht machen muss.
Mhm.
Und mehr Plot hätte das Buch auch gar nicht vertragen. Es geht um den Jonas Heidbring und sein Innenleben. So. Und wie Thomas Bernhard schon richtigerweise sagte, er hat, finde ich, teilweise ein bisschen übertrieben, aber das Einzige, was ihn interessiert, ist das Innenleben von Figuren. Und wenn man jetzt irgendwie plotgetriebene Bücher lesen will, dann muss man sich ein anderes Genre aussuchen. Es gibt dann auch diesen Ausflug an Stettiner Haft. Das ist übrigens die Entsprechung zum Schneesturm bei Thomas Mann. Dann gibt es einige Figuren. Also ich wollte extra, was ich nicht machen wollte, war eine Liebesgeschichte einbauen. Ich wollte dieses Buch auch.
Es gibt so die Andeutung, den Hauch.
Das ist aber eher, dass eine Krankenschwester eingestellt wird und das ist eine leichte sexuelle Obsession, aber nur eine ganz, ganz leichte, die wird auch nicht näher beschrieben, beziehungsweise es kommt ja auch zu keinem Kontakt zwischen Heidbring und dieser Schwester. Und ich habe das extra gemacht, weil ich das in meinen anderen Büchern ja schon ziemlich intensiv immer betrieben habe, auch Schilderungen von sexuellen Begegnungen. Und das wollte ich bewusst nicht machen. Ich wollte auch bewusst, dass der Alkohol keine Rolle spielt. Das war mir auch ganz wichtig.
Wo es aber dramatisch wird, da stimme ich Ihnen zu, ist im Innenleben der Figur, Ihrer Hauptfigur. Die konfrontieren Sie mit dem Schock der ersten ärztlichen Untersuchung. Da wird festgestellt, er hat eine Fettleber, er hat einen Verdacht auf einen Nierentumor und auch ein bedenkliches Muttermal, wird gleich am ersten Tag operiert. Also diese Angst vor der eigenen Sterblichkeit, das ist ja so ein bisschen eine Grunderzählung in vielen, vielen Geschichten dieser Welt und irgendwie auch in diesem Text. Haben Sie einen Weg gefunden, damit umzugehen?
Nee, irgendwie wüsste ich jetzt nicht. Wobei das so ist, dass Heidbrink, also das war ja der erste Überraschungsmoment im Buch.
Ja.
Heidbrink lässt sich einweisen aufgrund seiner psychischen Situation und erfährt bei der Eingangsuntersuchung, dass er offensichtlich zu leichter Hypochondrie neigend, dass er offensichtlich todkrank ist. Mhm. Und dann ist ja eine Stelle, wo er plötzlich ein Gefühl von Leichtigkeit in sich aufsteigen spürt und denkt, ach, jetzt bin ich todkrank, jetzt mache ich es nicht mehr lange, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Das ist für ihn wie fast wie so eine Erlösung.
Was Befreiendes.
Ja, mhm. Ja.
I'm Lonely. Die Pianistin Olga Scheps hat hier Scooter interpretiert. Sie hören NDR Kultur à la carte. Mit Heinz Strunk spreche ich über seinen neuen Roman Zauberberg 2. Sowohl Thomas Manns Protagonist Hans Castorp als auch ihr Protagonist Jonas Heidbrink planen zunächst, nur ein paar Wochen in der Klinik zu bleiben, bleiben dann aber mindestens ein Jahr. Warum will man zunächst nicht rein und dann nicht mehr raus?
Im Fall von Jonas Heidbrink ist es ja so, dass er plant, einen Monat zu verbleiben. Und am Ende bekommt er eine schwere Mittelohrentzündung, die seine Entlassung unmöglich macht. Und er hat ja zu Hause, das ist übrigens auch eine Parallele zu Castorp, da wird gar nicht großartig geschildert, seine familiäre Situation oder ob er Freunde hat und so. Jonas Heidbrink wird jedenfalls auch geschildert als jemand, der, sag mal, sozial eher entwurzelt ist. Also der wenig Grund hat, irgendwie nach Hause zu fahren. Er hat ja offensichtlich keine Beschäftigung. Er hat sein Start-up verkauft, Taschen voller Geld, aber irgendwie auch keine Idee, wie es weitergehen könnte. Da hat er sich so an die Routinen im Sanatorium gewöhnt und hat ja genug Geld, um das auch jeden Tag knapp 1000 Euro zu bezahlen, dass er einfach beschließt, auf unabsehbare Zeit dort zu bleiben. Und wenn am Ende nach einem Jahr die Klinik nicht dicht gemacht hätte, dann wäre er auch sicher weiter da geblieben. Es wird ja erzählt, dass Jonas Heidbrink auch denn sehr traurig ist, dass er kurz nach Weihnachten gehen muss und ja auch die Klinik ihn in seinen Träumen verfolgt und er dann ja auch im letzten Kapitel wieder hinfährt.
Aber warum? Warum lässt die ihn nicht los? Warum will er da bleiben? Warum ist er erleichtert, dass diese Mittelohrentzündung kommt und er bleiben muss? Warum? Was ist das, was ihn da hält?
Ja, weil er offensichtlich in seinem eigentlichen Leben komplett entwurzelt ist und mit sich nichts anzufangen weiß. Auch diese Routinen, denen er sich täglich unterwerfen muss, also sei es von Messen der Vitalwerte über die endlosen Therapiegespräche, über die eigentlichen Therapien, die regelmäßigen Mahlzeiten und auch die frühe Bettruhe und diese ganzen Sachen, das scheint auf ihn eine ausgesprochen beruhigende Wirkung zu haben. Und er schließt ja auch ein paar Freundschaften. Ne? Ganz wichtig. Ohne das würde es ja auch nicht gehen. Er begegnet einem sehr schon alten und maroden Mann und einem anderen, Bernhard Zeissner. Das ist übrigens auch wieder eine
Anspielung,
eine Parallele zum Original, weil da gibt es ja die beiden Figuren Nafta und Settembrini, die sehr ausführlich über viele, viele Seiten das Tagesgeschehen, das Politische, das Damalige, war ja geprägt durch die Weimarer Republik und den Ersten Weltkrieg und so, diskutieren. Plus noch allgemeine philosophische Fragen. Das habe ich irgendwie, ich wollte jetzt nicht zwei Figuren haben, sondern diesen Bernhard Zeissner, der irgendwie so permanent philosophiert. Ein schon älterer Typ, der Heidbrink mit reichlich Lebensweisheiten versorgt.
Was macht dieser Ort mit den Menschen, die dort sind?
Man muss sich das so vorstellen, wenn man zum Beispiel, jeder war ja schon mal auf Klassenreise oder einer Jugendfreizeit. Und es geht darum, dass man irgendwie, dass es manchmal verzweifelte Suche nach Nähe gibt. Jeder Mensch will gemocht werden, jeder möchte mit seinen Eigenheiten und so gesehen werden. Da ist ja schon die klassische Situation im Speiseraum. Wer sitzt wo und wie unterhält man sich und so. Und
Zugehörigkeit.
Verbindung. Deswegen war es für mich auch wichtig, das hatte ich ja schon gesagt, dass ich eben diese 10 Tage ins Sanatorium gehe, um eben das am eigenen Leib sozusagen zu erspüren, wie das ist und wie man sich denn wirklich als Patient unter Patienten da irgendwie seinen Platz in der Patientenhierarchie sucht und findet.
Also mir selbst sind Klinikaufenthalte nicht ganz unbekannt, also Reha-Kliniken im Konkreten. Und ich habe das immer so erlebt, dass man, obwohl man so unfassbar verschieden ist und tatsächlich auch in meinem Fall die Leute, die da sind, meistens sehr viel älter sind, man irgendwie so das Gefühl hat, in einem Boot zu sitzen.
Genau. Und genau, das ist das, man ist eine, ob man es als Leidensgemeinschaft bezeichnen möchte, sagen wir dahingestellt, aber auf jeden Fall, man muss ja in der Zeit, in der man da ist, miteinander klarkommen und man möchte mit möglichst viel Sympathie und Freundlichkeit aufgenommen werden von den anderen. Und das war eben ganz interessant, dass ich das war ja nur so in der perspektivischen Verkürzung von 10 Tagen, waren die ersten 4, 5 Tage waren ziemlich quälend, weil ich irgendwie das Gefühl einer Außenseiterposition hatte, eines irgendwie Sonderlings, und mir sowieso nicht so leicht fällt, so in irgendwelchen neuen Gemeinschaften Smalltalk zu machen und da irgendwie mich sofort meinen Platz zu finden. Und da bin ich richtig in diesen ersten Tagen vereinsamt. Und dann aber am Ende habe ich Kontakt gefunden. Und da bin ich gesehen worden, habe ich das Gefühl gehabt, ich habe zum Beispiel auf diesem Kulturabend, den es da gegeben hat, an der wöchentlichen Veranstaltung, habe ich eine Geschichte vorgelesen. aus meinem nächsten Kurzgeschichtenband. Und das ist irgendwie gut angekommen. Und da habe ich das erste Mal, das war ein ganz warmes und schönes Gefühl, dass ich da als Mensch und nicht als, wusste sowieso keiner, weswegen ich da war. Das war ein ganz, ganz schönes und warmes Erlebnis.
Fiel es Ihnen auch schwer zu gehen?
Nee. Das war dann doch, ich dachte, jetzt reicht's auch.
Thomas Manns Zauberwerk endet mit dem Beginn des Ersten Weltkriegs, dem, so heißt es, Weltfest des Todes. Ihr Zauberwerk endet mit einer, Sie haben es schon angedeutet, dass die Klinik eben in so eine Schieflage gerät, und Ihr Zauberwerk endet mit der Schließung der Klinik. Da gibt es Gerüchte, Misswirtschaft hätte es gegeben, Versagen, Betrug. Warum haben Sie diesen anderen Ausgang gewählt?
Sie hatten mir vorhin schon die Plotlosigkeit vorgeworfen.
Frech, frech.
Und ich dachte irgendwie, nachdem sehr viel sich das Buch beschäftigt mit Heidbrinks Innenleben, auch dem Innenleben anderer Patienten natürlich, deren Lebens- und Leidensgeschichte da auch erzählt wird, dachte ich, es muss ein bisschen Speed aufnehmen. Und da dachte ich, dass das so eine gute Erzählung wäre, um Heidbrink den Exit aus der Klinik zu ermöglichen. Also weil sonst, er wäre freiwillig, hatte ich ja eben gesagt, wäre er nicht gegangen. Mhm. Und dann musste irgendwie ein externes Ereignis ihn da rauslotsen.
Wie nah waren Sie, war Ihnen Thomas Mann vor dem Schreiben des Buches?
Gelesen habe ich Tod in Venedig, das war schon lange her. Ich bin ja Freund und komme ja auch von der kurzen Form, von Erzählungen und dem Popsong und so. Das heißt es ja, mein Motto ist ja immer noch, fasse dich kurz. Und deswegen habe ich die Erzählung gerne gemocht. Und vor allen Dingen, das ist jetzt fast so ein persönliches Steckenpferd geworden, die Tagebücher von ihm, die zum Teil wirklich sehr, sehr komisch sind, die als große literarische Sensation damals angekündigt wurden, oder alle dachten, jetzt kommen die Tagebücher von Thomas Mann weit nach seinem Tod, und dann standen dabei überwiegend so Sachen wie heute den Pudel geschoren oder Frau Katzenellenbogen zu Besuch, ihr Sohn in Chile, aber ohne das irgendwie auszuführen. Das finde ich sehr komisch. Und die komischste, oder finde ich komischste Eintragung im Tagebuch war, im Nobelpreis übergangen. Das war meine Kenntnis von Thomas Mann, bevor ich mich mit dem Zauberwerk beschäftigt habe. Die Buddenbrooks habe ich zum Beispiel nicht gelesen. Und diese Nähe zu Thomas Mann, die wurde mir ja überraschenderweise schon bei meinem letzten Roman An Sommer in Niendorf attestiert, was ich gar nicht wusste, weil
Norddeutscher Tod in Venedig.
Genau, genau. Die Lektüre von Tod in Venedig war schon so lange her, dass ich mich an Einzelheiten gar nicht erinnern konnte. Geschweige denn, wo die Parallelen zwischen meinem Buch und dem Tod in Venedig sind, der Novelle. Und das freut einen natürlich, ne? Ist ja klar. Man begreift das ja als Kompliment, wenn man so mit Thomas Mann verglichen wird.
Und jetzt nach dieser intensiven Auseinandersetzung hat sich Ihr Blick nochmal verändert?
Naja, nur, dass ich einfach sagen muss, dass er stilistisch zu einer derartigen Meisterschaft gebracht hat, dass da muss man erstmal hinkommen.
Der nächste Song ist Ornithology von Charlie Parker.
Ich habe ein paar Jahre Jazz so gelernt, und speziell an Ornithology, ein extrem schwieriges Stück, habe ich mich lange abgearbeitet. Thank you.
Charlie Parker Ornithology. Heinz Strunk, eins ihrer Markenzeichen, kann man fast sagen. Sie beschreiben die Erscheinung ihrer Figuren immer sehr detailliert, mit sehr besonderer Sprache. Da hat eine Frau zum Beispiel ein Gesicht so rund wie eine Bratpfanne, Zuckerwattehaare und sie ist von käsegelber Wächsernheit. Sammeln Sie solche Physiognomien, solche Körperbilder?
Könnte man sagen. Tatsächlich ist es so, dass mir das Spaß macht und wenn Sie sagen Markenzeichen, so weit würde ich jetzt vielleicht nicht gehen, aber ich finde das Schildern von Physiognomien und von Eigenarten im Gang oder in was auch immer, das reizt mich, das hat mich immer schon gereizt und ich versuche es da immer noch genauer hinzubekommen.
Sind Sie ein guter Beobachter?
Das behaupten ja sehr viele Leute von sich, aber ich bin's tatsächlich. Ja, ohne das wird es auch nicht gehen. Also ich bin manchmal etwas zu durchlässig. Ich wünschte manchmal, ich würde etwas dickfälliger durchs Leben gehen und nicht so viele Sachen mitbekommen, weil es mich immer gleich so beschäftigt und diese damit verbundene Dünnhäutigkeit nervt mich eher als das. Also für meinen Beruf günstig, aber für mich als Mensch manchmal etwas anstrengend.
Ihre Bücher, die werfen ja einen, auch in diesem neuen Buch Zauberberg 2, einen sehr, ich sag mal, ungeschönten Blick auf das Alter, auf den Verfall. Sie sind 62 Jahre alt. Wie stehen Sie zum Älterwerden?
Also es hat so in den letzten Jahren so ein bisschen die ganz große Bedrohung verloren, seltsamerweise. Es war immer so, keine Ahnung, Philipp Voss sagte irgendwie, das Alter ist ein Massaker. Und dann auch dieses ewige Beklagen über den Verlust der sexuellen Attraktion und so weiter und so fort. Und die Krankheiten, alles, was da so kommt. Also das Alter als Schreckgespenst war, sagen wir mal, mit Anfang, Mitte 50 deutlich größer, als es jetzt ist. Wo ich sozusagen in die aktive Phase des Alters eingetreten bin.
Die aktive
Phase?
Naja,
also gewissermaßen, also früher war es ja so, da war man ab 60 war man Opa. Ne, das war so und das lässt sich heute, gibt es ja diese etwas dümmliche Formulierung, 60 ist das neue 40 oder so ähnlich. Den würde ich selbst nie benutzen, aber die ist ja nun mal in der Welt. Und man hat es ja im Wesentlichen selber auch, ist ja die eigene Verantwortung, wie man altert.
In einem Post auf Instagram, da schreiben Sie vor einem Jahr über die Kritiken zu Ihrem Buch Der gelbe Elefant. Wieder eine sehr gute Besprechung. Bisherige Bilanz 95% gut, 5% haben es nicht verstanden. Wie gehen Sie mit Kritik an Ihrer Arbeit um?
Also es ist so, wenn ich irgendwas rausbringe, dann hat das unglaublich viele Instanzen bereits passiert und durchschritten. Und wenn diese Instanz natürlich in erster Linie mein Lektor oder aber auch irgendwie besagter Ido Rehns von der FAZ, der immer alle meine Sachen zu lesen bekommt. Und ich bin mir, wenn ich was veröffentliche, sehr sicher, dass das gut ist. Und es ist immer ganz erstaunlich festzustellen, dass die wenigen schlechten Kritiken, zum Beispiel, es gab eine schlechte Kritik über den gelben Elefanten, und das war so unglaublich schlecht formuliert, dass ich das schon deshalb gar nicht ernst nehmen konnte. Es gibt immer so eine Art reflexhaften, immer wieder sich wiederholenden Generalvorwurf, ich sei wohl ein Misanthrop. Wie ich die Menschen beschreibe, die seien ja immer so hässlich und so grotesk und würden, keine Ahnung, also ich würde die Menschen nicht so beschreiben, wie sie in Wirklichkeit sind. Ich hätte einen sehr dunklen Blick darauf. Das bestreite ich vehement. Ich bin alles andere als Misanthrop, überhaupt nicht. Meine Replik ist dann immer, geht doch mal irgendwie einmal über den Hamburger Dom oder eine andere Autobahnraststätte eurer Wahl. Wenn ich das nämlich so beschreiben würde, wie es da wirklich ist, dann würde ich richtig wieder was in den Nacken kriegen.
Wenn man Ihren Instagram-Posts glauben darf, feiern Sie nach Lesung auch mal rotweinselige Aftershow-Partys in Autobahnhostels. Da fehlen aber andere Partygäste. Wann mögen Sie Gesellschaft und wann eher nicht?
Also in Autobahnhostels fahre ich in meinem ganzen Leben noch nicht.
Herr Strunk, also, ein Autobahnhostel, ich glaube in...
Dann habe ich das war den Witz. Also ich bevorzuge 5 Sterne. Hotels, das steht auch in meinen Verträgen drin, verstehe. Also in Autobahnhostels. Was ich allerdings sagen muss, dass meine Auftritte oder meine Lesereisen oder Showreisen keinerlei Rock'n'Roll-Faktor mehr aufweisen und ich immer sehr froh bin, wenn hinter mir die Hoteltür ins Schloss gefallen ist und ich eine Flasche Rotwein aufmachen kann und ein bisschen Fernsehen gucken.
Ja. Sind Sie Einzelgänger oder?
Ja, ich bin schon generell einzelgängerisch.
Wie verträgt sich denn das mit Ihrem Job?
Naja, also ich habe notwendigerweise genug Kontakt mit allen möglichen Leuten. Aber ich verbringe meine Abende gerne auch alleine. Und ich bin einfach nicht so ein geselliger Typ. Na, wollen wir so sagen. Selbst wenn ich ab dem heutigen Tag keine einzige Erfahrung mehr machen würde und keine einzige Begegnung mehr mit Menschen, dann würde das, was ich so alles bisher erlebt habe, würde reichen. Beziehungsweise das Entscheidende ist ja, wenn man längere Zeit, also wenn man Schriftstellerei als Beruf begreift, dass man aus dem, was in einem ist, das immer wieder neu zusammensetzt und das fiktionalisiert. Und Schriftsteller, die ausschließlich aus ihrem biografischen Fundus schöpfen, wie ich es ja in den ersten Jahren auch gemacht habe, die geraten sehr schnell an ein Ende.
Heinz Strunk zu Gast in NDR Kultur à la carte.
Thank you.
Bruce Brubaker spielte Metamorphosis 5 von Philip Glass. Heinz Strunk hat mir gerade erzählt, der Zauberberg 2, das neue Buch von ihm, ist eine Verhandlung seines Lebens.
Ja, das ist tatsächlich so, diese Zustände, in denen sich mein Protagonist Heidbrink befindet, die sind zum Teil eins zu eins meine eigenen und meine eigenen Auseinandersetzungen mit dem Leben und die großen Schwierigkeiten, die mir das nach wie vor bereitet. Und es gibt speziell auch eine Episode, wo dem Heidbrink Tavor verschrieben wird, ein angstlösendes Mittel, was er dann abrupt absetzen muss und in einen Zustand existenzieller Not und Angst gerät, die ihn fast umbringt. Verrückterweise habe ich tatsächlich diese Tavor-Episode, dass mir das verschrieben wurde, während dieser etwa dreijährigen Schreibzeit erlebt, und das war also ganz, ganz und gar grauenhaft. Wobei es für das Buch natürlich gut ist, dass ich das erlebt habe, dass ich es aufschreiben konnte, aber worum es mir ging, war, das möglichst präzise in Worte zu fassen, was solche Angstzustände mit einem machen.
Muss man Dinge erlebt haben, um über sie schreiben zu können?
Bestimmte Sachen ja. Also ich hatte ja eben schon gesagt, vieles muss man sich vorstellen. Das ist Fiktion, auch in diesem Buch sehr viel Fiktion, was die Handlung betrifft, ja alles, das habe ich mir alles ausgedacht. Aber so das Innenleben, darum schreibe ich auch, um diese Zustände irgendwie in Worte zu fassen können. Für mich ist es so, ich schreibe das auf, aber ich schreibe es mir nicht von der Seele. Es wird ja manchmal gefragt, ist das Schreiben auch eine Bewältigung eigener Nöte? Das ist es nicht. Mhm. Es ist nur wie bei Fleisch und mein Gemüse, das war eine Zeit, die waren für mich, die habe ich subjektiv als sehr tot empfunden. Das waren ja 12 Jahre, die ich Tanzmusik gemacht habe. Und da war es immerhin schön, dass ich dann viele Jahre später aus diesen 12 vermeintlich toten Jahren das Buch machen konnte, was meinem Leben ja auch eine ganz, ganz entscheidende Wende gegeben hat.
Nun ist es ja schon eine Weile her, dass Sie auch die Intellektuellen auf Ihre Seite bekommen haben. Also der goldene Handschuh, dieser Tatsachenroman über den Frauenmörder Fritz Honka, der hat 2016 den Wilhelm-Rabe-Literaturpreis bekommen, war nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse. Der schon erwähnte Ein Sommer in Niendorf wurde für den Deutschen Buchpreis nominiert, jetzt also auf den Spuren von Thomas Mann. Heinz Strunk, was hat diese Anerkennung mit Ihnen gemacht?
Ach, das großartig gemacht hat das eigentlich nicht, wüsste ich jedenfalls nicht, genau zu benennen. Also eine gewisse Genugtuung ist es schon, vor allen Dingen, man kann sich ja denken, dass der Weg vom Fleisch, Mal, Gemüse bis zum goldenen Handschuh ein durchaus steiniger war. Mhm. Und jetzt nochmal, bis zum Zauberwerk nochmal. Ich versuche ja, also ich bin da schon sehr ehrgeizig und versuche auch immer, mir von den wirklich Großen was abzugucken. Ich dachte immer, ich sei qua Biografie irgendwie nicht preiswürdig genug. Also weil ich so viele andere Sachen auch gemacht habe. Die meisten, die diese Preise bekommen, die sind ja reine Berufsschriftstellerinnen. Nicht? Die machen ja nichts anderes. Die haben ja kein Studio Braun oder keine Tanzmusik gemacht oder irgendwie was. Und waren sozusagen immer der reinen Lehre verpflichtet, wenn man das mal so formulieren wollte. Und ich habe zum einen mit dem Literaturbetrieb nichts zu tun. Also wirklich gar nichts. Ich bin auch nicht connected oder vernetzt mit den wichtigsten Kritikern oder so. Oder den Leuten, die in den Jurys sitzen und über die Preise zu entscheiden haben. Und deswegen war ich damals, das dachte ich, ach, guck mal, jetzt habe ich diesen Preis bekommen. Und den Preis habe ich bekommen, eben dachte ich irgendwie, es ging nicht um mich, sondern es ging ums Buch. Und das hat mich schon sehr gefreut. Und seitdem muss ich auch sagen, ich bin da auch ein bisschen verwöhnt, dass ich also von keinem der großen Feuilletons ernsthaft Verriss mir eingefangen habe, also in den Büchern danach. Die Bücher kommen jetzt ja immer im Einjahresrhythmus, dem will ich auch treu bleiben. Deswegen ist auch der Grund, weswegen mein Zauberberg mit knapp 300 Seiten nicht ganz so umfangreich ist wie das Original. Aber ich bin schon ich fühle mich da schon von den Kritiken durchaus gesehen und anerkannt, und da bin ich zufrieden.
Können Sie diesem Erfolg trauen?
Ja, ich kann ja mir trauen. Solange es mir gelingt, auf dem Niveau das Niveau zu halten, glaube ich, kann mir kein entscheidender Absturz mehr passieren. Dieses Gefühl hat sich erst eingestellt beim Goldenen Handschuh. Davor gab es ja auch noch Bücher, die sind nicht so gut gelaufen oder irgendwie, wo auch meine Stellung in der deutschen Literaturszene noch irgendwie so etwas indifferent war. Und aber seit dem Goldenen Handschuh dachte ich, also ich werde nicht mehr in die Verlegenheit kommen, bei einer Tanzmusikband anzuheuern.
Wir hören Jethro Tull mit Life is a Long Song von Ian Anderson, der erste, der Querflöte im Rock etablierte. Heinz Strunk selbst, sie sind auch Querflötist und das ist kein Geheimnis. Ian Anderson ist einer ihrer musikalischen Helden.
Das ist schon, ich wäre ohne Ian Anderson nicht zur Flöte gekommen, da bin ich mir ganz sicher. Ich wurde von meiner Frau Mutter zum Geigenunterricht quasi genötigt und habe mich 4 Jahre an diesem Instrument, für das ich komplett ungeeignet war, abgearbeitet, bis ich dann mit 14 Riesenfan wurde von Jethro Tull und dann dachte, das möchte ich auch machen. Und das war eine sehr, sehr gute Entscheidung.
When you're falling awake and you take stock of the new day, and you hear your voice croak as you choke on what you need to say. Well, don't you fret, don't you fear, I will give you good cheer. Life's a long song, life's a long song, life's a long song. If you wait, then you play it, I will feel. As the verses unfold and your soul suffers the long day, and the 12 o'clock gloom spins the room, you struggle on your way. Well, don't you sigh, don't you cry, lick the dust from your eyes. Life's a long song, life's a long song, life's a long song. We will meet in the sweet light of dawn, as the Baker Street train spills your pain all over your new dress, and the symphony sounds but you wanted you a rest. Well, don't you squeal as the wheel grinds you under the wheels. Life's a long song, life's a long song, life's a long song, but the tune ends too soon for the song.
Life's a Long Song von Jethro Tull. Heinz Strunk, Ihr Buch Sommer in Niendorf über einen Anwalt, der in einem Ostseebad ein Buch schreiben will, das empfanden manche als norddeutschen Tod in Venedig. Wir haben schon gesagt. Jetzt kam Ihr Zauberberg. Was wird Ihr nächster Thomas Mann?
Der nächste Thomas Mann, das weiß ich nicht genau, aber es wird nächstes Jahr ein Erzählungsband wieder erscheinen. Der heißt Kein Geld, kein Glück, kein Sprit. Finde ich schon den Titel sehr stark.
Und, schön, dass Sie das über Ihren eigenen Buchtitel sagen.
Naja, das darf man in aller Unbescheidenheit ja mal tun, wenn einem mal zufällig was gelingt. Und ich finde ja, das ist ja leider so, dass dass Erzählungen in Deutschland irgendwie ein Schattendasein fristen. In Amerika sind Short Stories, ja, haben wir eine ganz andere Bedeutung. Man kann, also hier ist es so, wenn da Erzählung draufsteht, dann kann man immer schon ungefähr 2/3 der Romanauflage abziehen. Aber mir ist es ganz wichtig, ich finde auch, dass ich in der kurzen Form sehr, sehr gut bin. Und deswegen ist meine Taktung so, 2 Romane und ein Erzählungsband. Also das ist so meine Idee, wie ich wie ich fortschreiten möchte.
Sagt der unbescheidene, disziplinierte, ich habe mir notiert, auf Fläschigkeit getrimmte Schriftsteller, Musiker und Humorist Heinz Strunk. Sein aktuelles Buch Zauberberg 2 ist bei Rowohlt erschienen. In unserer Herbsttour von der Norden liest ist er am 11. Dezember in Bad Bevensen zu Gast. Meine Kollegin Julia Westlake moderiert. Heinz Strunk, danke, dass Sie heute mein Gast waren.
Bitte, gerne.
Das war NDR Kultur à la carte, wie immer zu hören, auch in der ARD Audiothek. Ich bin Juliane Bergmann und verabschiede mich.